Es riecht wunderbar. Ich könnte ewig dran schnüffeln. Da ist diese Druckerschwärze. Stimmt mit mir was nicht, aber ich liebe dieses Haptische, dieses mit dem Papier und so. Und da gibt's noch einen, der sagt, nein, wir dürfen das nicht digital machen. Auf keinen Fall als PDF. Das macht krank, das ist Gift. Aber diese Druckerschwärze, das ist total herrlich. Und ich bin fast ein bisschen erregt, weil ich dieses Hexheft in der Hand halte. Ich fühle mich stärker. Also meine Kräfte, die schwinden nicht wie sonst, sondern ich glaube, ich kann was. Ich kann zaubern. Das ist herrlich. Ein Hexheft gegen oder für oder mit Verschwörungserzählungen. Und es ist einfach, es ist klar, es ist schwarz-weiß, Front ist bunt, es ist wunderbar. Und ich freue mich, dass der wunderbare Kai Albrecht da ist und auch Stefan Kowalczyk. Hallo.
Hallo.
Hallo. Kai, du bist Dauergast hier bei Radio Frei. Ich glaube ja, du bist Kai aus der Kiste. Es gab einen DDR-Film, da war so ein Typ, Kai aus der Kiste, der hat sich reingeschmuggelt zu einem Zigarettenhändler und der hat für ihn eine Werbekampagne dann gemacht. Ganz alter Film und ich glaube, du bist geklont, weil es dich mehrfach gibt. Du tauchst ja immer wieder auf. Und jetzt tauchst du als Herausgeber eines Textheftes auf, eines Hexheftes. Das ist soll gegen Verschwörungserzählungen helfen. Es ist im Grunde ein Zauberheft, oder?
Ja, und es ist ein Heft, was quasi dunkle Magie, die in unserem Alltag auftaucht, ja, aufdeckt, transparent macht, sichtbar macht. Denn ja, Kommunikation hat immer auch was mit Manipulation zu tun. Wenn ich meiner Freundin einen Heiratsantrag mache, dann möchte ich sie auch dazu manipulieren, dass sie ja sagt, hoffentlich, und werde mich da inszenieren und sie versuchen, positiv zu manipulieren. Natürlich gibt es das in vielfältiger Art und Weise, also mit Kommunikation Leute zu beeinflussen, ihnen was beizubringen, sie positiv vielleicht auch zu lenken. Aber natürlich gibt es auch sehr viele negative Bösewichte unter den Menschen, die halt mit ihren Argumenten, mit ihrer Kommunikationsstrategie auch vielleicht negative Auswirkungen haben wollen oder uns auf die dunkle Seite ziehen wollen.
Das ist wieder das einfache Framing von Gut und Böse. Wir sind natürlich die Guten. Also Stefan Kowalczyk, Carsten Rose, Kai Albrecht sind die Guten. Und da sind die anderen, die an Verschwörungserzählungen glauben. Stefan, so einfach ist es nicht, oder? In uns lauert auch das Böse und wir sind auch Opfer von Framing, von Manipulationen. Wir sind doch auch nicht gefeit vor allem, oder?
Ja, also im Endeffekt ist das dann doch nicht so ganz schwarz und weiß. Es tritt bei allen von uns auf, diese Zaubersprüche bzw. diese Zauberphänomene. Und in gewisser Weise praktiziert die auch jeder und ist auch wiederum Opfer dieser Zauberei.
Ja. Zauberei, man könnte es auch Manipulation nennen oder Kommunikation, Kai. Also wenn wir kommunizieren, manipulieren wir auch. Und wir haben das ja von Kindesbeinen an gelernt, unsere Wirkung zu kontrollieren oder auch zu beeinflussen. Du hast im Vorwort vom Hexheft was Schönes geschrieben, dass ein Onkel oder ein Freund der Familie hatte mal diesen komischen Nasentrick, der mich übrigens auch immer verstört hat, weil das, wenn die Nase dann weg ist, dann sieht ja aus wie noch ein anderes Zeichen für Geschlechtsverkehr. Was ich dann später, wusste ich das nicht, wenn man die Nase weg und putt, dann ist die Nase weg. Das hat mich mal extrem verstört. Und der Onkel hat dir die Nase weggenommen und du hast dann die Wirkung, habe ich es richtig verstanden, du musstest nur lächeln und dich freuen und dann hast du die Wirkung erzielt, die er wollte und hattest deine Ruhe.
Genau, also das in dem Vorwort probiere ich das so zu beschreiben, dass wir natürlich auch, es gibt ja bei einer Kommunikation immer einen Absender, einen Adressat. Ne? Mein Onkel klopft mir die Nase, er ist quasi Absender einer lustigen Handlung.
Vermeintlich
lustig. Das ist ja dich an Geschlechtsverkehr erinnert, muss man auch nochmal drüber reden.
Ja, müssen wir
okay.
Wieder, ja.
Ich bin Adressat, ne? Aber in meiner Reaktion werde ich ja auch wieder zum Absender, weil mein Onkel will ja, dass ich irgendwie reagiere. Er will ja, dass ich entweder erschrocken gucke oder lache oder was auch immer. Er hat ja auch ein Ziel. Und wenn ich habe dann natürlich als Kind, oder wir alle lernen ja als Kind, auch in Schule und in Familie, in sozialen Kontexten, wie ich optimal reagiere, um vielleicht auch mein Ziel zu erreichen. Ne? Ich will meine Nase zurückhaben, also muss ich ihm ein positives Gefühl geben, dann gibt er sie mir zurück. Oder ich will vielleicht in der Schule eine gute Note haben oder was auch immer, oder von meinen Freunden, Freundinnen akzeptiert werden, oder dann weiß ich vielleicht auch irgendwann Strategien in meiner Handlung, meiner Kommunikation, die quasi mir auch helfen, mein Ziel zu erreichen. Und in der heutigen Zeit ist dieses klassische Kommunikationsmodell, es gibt einen Absender und es gibt einen Adressat. Zum Beispiel in der klassischen Tageszeitung ist das ja sehr einbahnstraßig, linear. Ne? Also ein Journalist schreibt irgendwas und ich lese das. Aber auf Social Media kann ich ja relativ schnell auch wieder zum Absender werden abschicken. Das heißt, ich kann über Kommentare oder eigene Postings selber auch produzieren und kommunizieren. Und dadurch wird das Kommunikations- oder die Möglichkeit der Kommunikation viel, viel diverser und vielschichtiger, was natürlich super ist, auch für junge Musikerinnen und Musiker, die viel leichter ihre Musik präsentieren können, aber natürlich auch für Leute, die vielleicht anfällig sind für antidemokratische Gedanken. Die können natürlich auch viel, viel schneller ihre Sachen verbreiten, kommunizieren. Das ist halt einfach heute die Herausforderung zu sagen, okay, wir haben viel mehr Kanäle und das halt auch dann, wir alle kommen viel mehr damit auch in Kontakt, in welcher Art auch immer. Und das quasi auch gestärkt zu sein, sowas zu durchschauen, das soll das Hexheft auch ein bisschen ermöglichen.
Ja, man könnte nun sagen, es ist extrem demokratisch, weil alle, das ist ja die Umsetzung der Brechtschen Radiotheorie, alle werden zum Sender. Das ist eigentlich total cool, klasse, weil es demokratisch ist. Dennoch verschwimmt die Idee von privater Kommunikation und öffentlicher Kommunikation. Zu Hause in meiner, eine Errungenschaft der Moderne ist ja das Private. Ne, der Schutzraum des Privaten und ich kommuniziere privat anders als in der Öffentlichkeit. Das verschwimmt ja und das ist ja ein Teil des Problems, dass also private Nachrichten im Grunde öffentlich werden und die Grenzen nicht mehr so klar sind und der öffentliche Raum ist oft privat und umgedreht. Ganz schwierige Geschichte und der Umgang damit ist auch schwierig, macht natürlich auch Manipulationen leichter. Wollen wir mal, bevor wir weiter quatschen über das Heft, nochmal eine Idee zu haben, was in diesem Heft eigentlich steht. Es sind wunderbare Grafiken, die mich, also da kriege ich gleich Lust zu zocken, das ist Wahnsinn. Stefan Kowalczyk ist Grafiker, du hast die Grafiken entworfen, die können wir jetzt im Radio nicht zeigen, aber wir versuchen mal über die Texte zu reden. In verteilten Rollen lesen im Radio ist ganz hervorragend. Das Ding, das kann ja niemand mitlesen, weil es gibt es ja nicht digital. Sehr, sehr geil. Also es gibt immer eine Beschwörung, eine Erklärung und ein Gegenmittel. Und wir fangen mal mit der Spaltung an. Seite 3, schlag bitte mal alle Seite 3 auf.
Ja, gut. Ja,
liebe Kinder.
Genau, da gibt es auch noch so eine Kategorisierung, also der Titel und eine kleine Zuordnung an der Seite. Ich weiß nicht, ob wir die auch mitlesen wollen.
Naja, das machen wir zum Schluss, die Beschwörung.
Genau.
Der Spaltungszauber ist ideal dafür geeignet, einen harmonischen, konstruktiven, empathischen Austausch zwischen einer Gruppe von Menschen zu vergiften. Für dessen einfachsten aller Zauber muss man lediglich eine oder mehrere Abwertungen, Beleidigungen und Verhöhnungen ins Gespräch einstreuen. Schon eine kleine Prise Gift führt dazu, dass alle Beteiligten sich anders verhalten und eine Gruppe sich spaltet. Weil der Zauber so einfach ist, wird er mitunter auch aus Versehen gesprochen. Jetzt die Erklärung.
Genau, Menschen neigen dazu, auf Gespräche emotionaler und gereizter zu reagieren, wenn diese zuvor mit Abwertungen und Beleidigungen versehen wurden. Dies nennt man den Nasty-Effekt, zu Deutsch vielleicht der freche Effekt, welcher zunehmend dazu führt, dass diskursive Meinungen immer weiter auseinanderdriften und eine harmonische Mitte im Gespräch und in der Gesellschaft verloren geht.
Das Gegenmittel.
Das Gegenmittel. Auf spaltende Kommunikation ist nicht mit selbiger zu reagieren, sondern Aufklärung anzuwenden. Diese besticht durch sachliche und konstruktive Äußerungen und benennt für alle Beteiligten transparent die Abwertung, um so auf den Effekt hinzuweisen. Dabei sollten auch Missverständnisse unter allen Beteiligten ausgeräumt werden. Bei wiederholter und mutwilliger Spaltung sollten die entsprechenden Personen geblockt werden, um den Rest der Gruppe einen effektiven Austausch zu ermöglichen.
Das klingt ja nach Harmoniegeschwur. Wir sind eine Gruppe und vertragen uns alle. Aber hier geht es ja tatsächlich um diese toxische Wirkung auf Gruppen, auf Spaltung. Und nochmal zu der Grafik. Was ist denn das für ein uriger Typ? Das ist einer mit so einem Hockeyschläger. Stefan, der spaltet oder was? Was macht der?
Genau, die Figuren sind ein bisschen an gewisse Vorbilder aus mittelalterlichen Darstellungen oder Tarotkommunikationen abgebildet.
Tarot?
Genau, Tarotkarten, also Karten, die man sich lesen kann. Soweit die Idee. Natürlich in einem Stil und in der Darstellung ein bisschen mehr in die Neuzeit geholt. Man sieht meistens, dass die Figuren verkleidet sind, was auch so ein bisschen auf die Identität oder Nicht-Identität hinweisen soll. Und die haben halt gewisse Accessoires, die sozusagen bildlich sprechen, was diesen Zauber an sich ausmacht. Und aber auch zeitgenössische Bezüge wie Bekleidung oder gewisse Accessoires, die man vielleicht eher mit solchen Gruppen assoziieren würde und dann nicht unbedingt zum Beispiel ein politisches Zeichen oder sondern eher so ein Nietenarmband oder so eine irgendwas, was zum Beispiel edgy ist oder was selber schützen soll, was aber auch Krach und Lärm macht.
Sehr schön. Kommen wir mal zum Thema 2, oder das ist ja die Wahrheit, die wir alle gepachtet haben, und wir wissen ja, wir kennen ja die Wahrheit, aber mit der Wahrheit ist es so eine Sache. Die Beschwörung. Man nehme einen Zauberspruch, der ein besonders wichtig ist, und wiederhole ihn immer und immer wieder. Dabei sollte man nicht zu aufdringlich sein, sondern die Magie über einen längeren Zeitraum sowohl in offensichtlichen als auch nebensächlichen Zusammenhängen gezielt einsetzen. So kann sukzessive eine immer stärkere hypnotische Wirkung entfacht werden, die den Zauber mit der Zeit glaubhafter macht und im Bewusstsein der Subjekte etabliert.
Die Erklärung. Die reine Wiederholung von Aussagen gibt diesen eine Aura der Wahrhaftigkeit. Zuvor Gehörten wird ein größerer Wahrheitsgehalt zugesprochen als neuen Informationen. Das liegt daran, dass das Unterbewusstsein oder auch das implizite Gedächtnis automatisiert Prozesse steuert und Informationen positiv und damit als glaubwürdig bewertet, die vertraut erscheinen.
Das Gegenmittel. Das explizite Gedächtnis sollte aktiviert werden. Dabei ist es nötig, ab und an sich stetig wiederholende Informationen zu hinterfragen und dabei auch zu reflektieren, warum sie als gegeben erscheinen. Eine bewusste Bewertung von Tatsachen wird durch verschiedene Quellen und nachvollziehbare Belege unterstützt. Ebenso ist das Zulassen von differenzierten Meinungen und neuen Erkenntnissen sinnvoll, um ihnen eine Chance zu geben, erkannt und als wahr oder falsch geprüft zu werden.
Klingt einfach, ist aber sauschwierig. Weil auf der einen Seite gibt es ja Ambivalenz, Ambiguität, also es gibt so verschiedene Sachen, die nebeneinander stehen, aber es gibt natürlich auch Unwahrheiten, die, wenn sie immer wiederholt werden, sich irgendwie bei uns eingraben. Ist das dann, was man Framing nennt, oder ist eher das dann tatsächlich, dass aus einer Falschmeldung ein gefühlter Fakt wird, Kai?
Ja, das ist, glaube ich, was ganz, ganz normal. Also wir haben jetzt zwei Zauber vorgelesen, die in ihrer Ausführung uns alle betreffen. Ne? Also das ist halt also ganz, ganz normale Kommunikationskultur eigentlich. Zum Beispiel, also ein Zauber der Wahrheit ist, keine Ahnung, wenn ich natürlich auch immer wieder wiederhole, um Himmels Willen, der Klimawandel ist was Schlimmes und ich werde das sehr oft wiederholen, wird diese Information für mich natürlich auch wahrer, als wenn ich in einer Filterblase unterwegs bin, die den Klimawandel leugnen zum Beispiel und sagen, der Klimawandel ist was ganz Normales und das wieder immer wieder wiederholen. Also ne, ist auch natürlich eine Frage, in welcher Filterblase und in welchen sozialen Kontexten ich mich bewege. Natürlich suchen wir Menschen uns ja Leute, die uns ähnlich sind und uns vielleicht auch in unserer Meinung bestärken. Das ist ganz normal, weil wir natürlich soziale Wesen sind. Aber damit fügen wir natürlich auch uns selber oder tun wir uns selber vielleicht gar nicht mal so einen Gefallen, was unser diverses Weltbild angeht. Denn wir werden uns natürlich immer wieder und immer wieder mit gleichen Meinungen konfrontieren, mit vermeintlichen Wahrheiten. Mhm. Ob das nur echte Wahrheiten sind oder konstruierte Wahrheiten sind, das kann man ja dann diskutieren. Aber ja, das ist halt, da sind wir alle natürlich Opfer. Und auch da muss man wieder auch gucken, das kann natürlich sowohl auch positive Effekte als auch negative Effekte haben. Das soll ja das Heft auch gar nicht klären. Das ist dann immer das, was man quasi besprechen muss. Und das Gleiche gilt auch für den Spaltungszauber, den wir da vorgelesen haben. Auch das ist eine Sache, die wir alle falsch machen. Das ist eine Sache, die wir unseren Kindern im Kindergarten beibringen. Wenn du sagst, der ist blöd, dann wundere dich nicht, dass der auch sagt, dass du blöd bist. Ne? Oder wenn der dich schubt oder wenn du den schubst, dann schubt er dich auch. Und wir als Erwachsene vergessen das scheinbar irgendwie. Wenn ich, also dieser Nesty-Effekt, der vorhin da genannt wurde, bezieht sich auf eine Studie, die wirklich tatsächlich in der USA durchgeführt wurde, wo 1100 Leute eine Studie gelesen haben zur Nanotechnologie und 550 haben davon Kommentare gelesen, die sachlich waren und 550 haben davon Kommentare gelesen, die mit Beleidigungen gespickt waren. Ne? Und da stand sowas drin, wie wer jetzt Nanotechnologie nicht verstanden hat, ist ein Idiot oder sowas. Und dann sollte die danach über Nanotechnologie diskutieren. Die eine Gruppe hat sachlich diskutiert und die andere, die Beleidigung gelesen hat, hat halt sich komplett angefeindet und es gab keine Mitte mehr. Es gab nur entweder ich bin dafür oder dagegen. Und das merken wir auch in den modernen Gesellschaften durch vielleicht auch digitale Kommunikation. Es ist sehr polarisierend. Die Mitte geht verloren. Ne? Wenn ich natürlich auch Leute als Covid-Idioten bezeichne oder als linksgrün versiffte Gutmenschen, was auch immer, die Beleidigungen gehen ja in alle Richtungen, dann tue ich der Gesellschaft keinen Gefallen, weil Leute sich natürlich dann in Lager aufteilen und sich entweder auf die Seite, wie du es schon gesagt hast, der vermeintlich Guten stellen oder der vermeintlichen Opfer oder ne, und dann habe ich keinen Diskurs mehr. Also das ist ist was ganz, ganz Wichtiges an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir bringen es unseren Kindern bei. Warum bringen wir es uns nicht selber bei Beleidigung raus aus jeder Diskussion oder Anfeindung oder Abwertung? Und ich werde eine bessere Kommunikation und Diskussion im Endeffekt haben.
Dennoch braucht es ja Streit, es braucht Auseinandersetzung. Sie müssen auch mal Positionen aufeinander prallen. Die Frage ist, wie verhärtet das ist. Nochmal zurück zu diesem Framing, immer wiederholen, da gibt es ja auch eigentlich, ich weiß nicht, welche Seite das ist, wo man mit Wiederholung arbeitet, glaube ich, Zauber der Erfüllung. Also wenn es Kampagnen gibt, wie sozial ist, was Arbeit schafft, oder die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg, also eine Geschichte, wenn ich das immer wieder höre, sozial ist, was Arbeit schafft, ach so, wenn nur alle in Arbeit kommen, dann wird das ein soziales System, ist natürlich totaler Quatsch. Das ist dann, muss nicht gerecht sein, aber wenn das kampagnenmäßig immer wieder geframed wird, immer wieder uns reingeballert wird, bleibt irgendwie was hängen. Wir sind also auch nicht gefeit vor Propaganda, Public Relation oder diesen ganzen Instrumenten, die ja gut funktionieren, oder?
Ja, also du bringst es natürlich auf den Punkt. Das ist ja auch, das führt ja, also all das führt ja auch auf Strategien, die vor über 100 Jahren erfunden wurden, entdeckt wurden zurück, wo Leute halt sich einfach einen Kopf gemacht haben, wie kriege ich Produkte oder auch Statements, Meinungen, politische Ansichten an die Bevölkerung. Ne? Da gibt's ja riesen Pamphlets, die auch gute wie böse Menschen gelesen haben und genutzt haben. Also ne, auch im Dritten Reich wurden Strategien genau dieser Art von amerikanischen Marketing-Experten benutzt, um halt quasi die Bevölkerung zu manipulieren oder auch zu lenken. Das ist natürlich so. Wir leben da in einer Gesellschaft, ob das durch Werbung, durch Plakatierung, durch Medien oder auch natürlich am Stammtisch in der Kneipe passiert. Wir werden natürlich permanent beeinflusst. Das ist ja auch gut, wichtig, also nicht immer, also kann sehr gut sein, kann natürlich auch gefährlich sein. Wichtig ist, dass wir als Individuen befähigt werden, und das ist so die Hoffnung der medienpädagogischen Sichtweise auf dieses Heft, zu sagen, sobald ich check, dass hier jemand mit seinen Beleidigungen die Kommunikation zerstört, kann ich viel besser intervenieren, als wenn ich es nicht check und mitbeleidige. Ne? Dann könnte ich sagen, hier, pass mal auf, Carsten, das ist mir gerade zu beleidigend, das Gespräch führen wir so nicht weiter. Dann ist das natürlich sinnstiftender, als wenn ich dich einfach zurückbeleidige. Ja,
aber wenn ich dich jetzt angucke, dann willst du, ich nehme dich als Mensch wahr, aber im Netz. Also wenn ich in der digitalen Kommunikation sind doch die Schwellen viel niedriger, da haut da viel schneller mal was raus und dann triggert mich irgendwas, oh nee, das kann man doch nicht machen und so. Also es ist eine eine andere Form der Kommunikation im digitalen Raum, oder?
Ist es auf jeden Fall, weil halt natürlich ich keine Mimik sehe, keine traurigen Gesichter. Aber ich habe auch wirklich anderthalb Jahre während der Corona-Zeit auf den Facebook-Kommentarspalten der lokalen Presse verbracht, um mit Leuten zu reden und zu schreiben. Und auch da ist es vorgekommen, dass ich beleidigt wurde. Und ich habe dann wirklich auch die Strategie angewandt, zu sagen, wir können gerne weiter diskutieren, aber hören Sie auf zu beleidigen. Also ich möchte nicht, dass sie mich beleidigen. Und es gibt witzigerweise auch eine Studie aus Zürich, die genau das sagt, wie geht man mit Trollen um, sie auf diese darauf hinzuweisen, das klappt natürlich nicht bei allen Menschen, ne? Aber beim Großteil zu sagen, die fühlen sich dann vielleicht schlecht oder ertappt, keine Ahnung. Und ich habe dann tatsächlich Leute haben auf mich reagiert und haben gesagt, es tut mir leid, und haben dann weitergesprochen ohne Beleidigung. Wir waren auf einmal auf einer natürlich diversen Kommunikation, und natürlich haben wir auch unterschiedliche Gesichtspunkte gehabt, aber wir haben uns nicht doof gemacht. Und das ist, glaube ich, schon mal ein erster Minischritt, den wir in der Kindheitspädagogik sehr gut beherrschen, in der erwachsenen zivilgesellschaftlichen Zusammensein irgendwie nicht, weil der Nachbar auf einmal die Hecke nicht gut geschnitten hat, dann wurde er aber fertig gemacht. Mhm. Ist ja Quatsch. Ja. Ne?
Würde mich jetzt nicht so triggern, aber es gibt ja Sachen, die einen wirklich triggern, emotional hochbringen oder runterziehen, und dann hat man selber, entdeckt man selber in sich, wie es in einem hochkocht. Was macht man mit solchen Emotionen? Also das ist doch, wenn mich das dermaßen aufregt, weil es meinetwegen ungerecht ist, weil Leute anderen Menschen gegenüber scheiße sind oder weil sie ignorant sind, weil sie sich nicht für sich nur für sich interessieren, das auch gar nicht anders kennen.
Ja, es gibt einen sehr guten Post von Romano, Musiker aus Berlin.
Der hat die langen blonden Haaren, herrlich.
Ja, ja, saugeiler Typ, und er hat einen Post gemacht, genau zu der, er beantwortet mit einem Post deine Frage. Der sagt, was mache ich, wenn ich etwas lese, was mich irgendwie triggert. Und da sagt er, Runde spazieren gehen, Stressball kneten, Marvin Gaye hören, ein Buch lesen, mit der Oma telefonieren. Also alles das machen, was vielleicht erstmal nichts damit zu tun hat. Und das ist ja auch, alle, die in einer Beziehung sind, wenn ihr euch mit eurer Partnerin, eurem Partner streitet, wäre es vielleicht auch, und ihr merkt, das ist gerade an einem Punkt, wo es nicht so konstruktiv ist, vielleicht geht man mal eine halbe Stunde sich aus dem Weg, dann begegnet man sich vielleicht ein bisschen besser wieder. Also sich einfach vielleicht selber disziplinieren zu sagen, oh, auf diese E-Mail antworte ich jetzt nicht sofort, ja, ne, sondern ich mache es für mein Ding, ich koche mir ein schönes Süppchen, keine Ahnung. Und dann, wenn ich mich wieder beruhigt habe und nicht mehr so emotionalisiert bin, gehe ich dann an die Sache ran, weil dann vermeide ich auch, dass ich negative Zauber selber wirken lasse.
Also wenn ich dermaßen aggressiv bin, weil ich Marvin Gaye gehört habe und mit meiner Oma telefoniert habe, muss ich erstmal runterkommen und was Schönes machen. Also das, jeder hat natürlich andere. Wollen wir nochmal einen Auszug aus dem wunderbaren Hexheft hören? Zauber der Erfüllung, welches
Zauber 6.
Oder wie wollt ihr?
Du hast das jetzt schon so an, die Zuhörerinnen und Zuhörer wollen ihn jetzt auch hören. Das
ist eine Wahrsagerei, Prophezeiung sich selbst erfüllen.
Mhm. Okay, also Beschwörung. Der Erfüllungszauber ist zeitlich, der Erfüllungszauber ist einfach und wirkt eigentlich permanent. Er nutzt bestehende Meinungen und Ansichten über Menschen und Situationen und wendet sie zielgerichtet auf alles an, was genau diese Erwartung bestätigt. Mit der Kraft der Überblendung schärft er die Wahrnehmung auf Zutreffendes. Zudem lässt er Gegensätzliches aus, um noch besser zu fokussieren. Mit Hilfe dieses Zaubers kann man sich so ein eigenes Bild machen und schnell bewerten, wie man es erwartet, ohne das Subjekt der eigenen intensiven Urteilsfindung unterziehen zu müssen. Das ist aber schwer. Das ist schwer, aber die Erklärung?
Die Erklärung wird Licht ins Dunkel bringen. Menschen wollen relativ rasch einen Gesamteindruck vom Gegenüber erhalten, ne? Sind wir dabei, in der sozialen Gruppe sich zurechtfinden und verknüpfen hierzu neue Eindrücke mit gemachten Erfahrungen, aber auch mit bestehenden Vorurteilen. Mitunter werden Meinungen über Gruppierungen auf einzelne, scheinbar zugehörige Individuen angewandt. Ne? Alle Ausländer sind kriminell, alle Menschen mit Brille sind schlau, keine Ahnung, ne? Das sind quasi solche Meinungen. Zudem neigen Menschen dazu, bestätigende Belege einer Annahme eher wahrzunehmen als widersprüchliche Merkmale, weshalb diese auch leichter übersehen werden. Das führt zu einer Wahrnehmungsverzerrung und daraus resultierenden Fehlurteilen, die das weitere Handeln begründen.
Oh, jetzt als Gegenmittel, da bin ich ja gespannt. Gibt es da ein Gegenmittel, glaube ich?
Ja, auf jeden Fall, aber das ist schwer. Um den beschriebenen Effekt der menschlichen Psyche langfristig zu umgehen und freier von Vorurteilen entscheiden zu können, erfordert es Zeit, Empathie und die Möglichkeit zur Selbstreflexion. Indem man den kurzfristig oft unbequemen Weg der vielschichtigen Auseinandersetzung mit Menschen und Situationen, aber auch dem eigenen Handeln geht und dabei bewusst nach der eigenen Meinung widersprechenden Merkmalen sucht, kann der Effekt der anfänglichen Wahrnehmungsverzerrung abgemildert werden.
Oh, das ist aber, finde ich, sehr schweres Kapitel. Das ist ja fast tiefenpsychologisch. Also muss man im Grunde eine starke Persönlichkeit sein, um diese Widersprüche, die man in sich trägt, auszuhalten, die eigenen Rollen, die man ja auch schlüpft, ja, gern auch mal beim Zocken. Und das auszuhalten verlangt auch einen starken Charakter und viel eine gestärkte Persönlichkeit. Kai, wir sind doch alle Schwächlinge, also ich zumindest.
Das hilft uns, wie gesagt, wir sind soziale Wesen, natürlich wollen wir relativ schnell wissen, ist das ein Mensch, der mir gut tut oder nicht so gut tut, also ne, das ist ja noch evolutionär in uns drinne. Aber keine Ahnung, ich bin ja gelernter Grundschullehrer und da lernt man es tatsächlich witzigerweise auch in der Uni, zu sagen, wenn du in eine neue Klasse gehst und dann neigen ja Lehrkräfte auch dazu, Kinder nach ihrem ersten Eindruck, sei es optisch oder Verhalten, direkt
wird sofort kategorisiert,
genau. Und das gibt sogar Studien, die zeigen, das schlägt sich dann auch auf Noten aus und sowas langfristig. Und da müssen wir uns einfach, glaube ich, selber ein bisschen in den Po treten und sagen, jeder Mensch sollte von Grund auf die gleichen Chancen bei mir haben in meiner Wertung. Und nur weil der Mensch jetzt vielleicht von mir aus ein bisschen übergewichtig ist, muss ich den nicht gleich mit einem gewissen Stigma versehen, sondern kann ihm trotzdem die gleichen Chancen wie allen geben und vielleicht auch oder interessiert nachfragen oder was auch immer.
Bei Übergewicht geht schon los, ne? Was ist Übergewicht? Das ist schon mal ganz schlecht besetzt. Also ein bisschen, also dick ist sofort schlecht besetzt.
Genau, naja, und das ist halt, oder es gibt ja so klassische Sachen, also auch optischer Natur, ne? Ich habe eben schon die Brille gesagt.
So ein niedlicher Junge, genau. Der ist bestimmt ganz lieb und der Motto, oh, den kommt,
Naja, das sind ja auch Bilder, die uns durch jahrelang Medienkonsum uns ja auch quasi, das ändert sich ja auch im Laufe der Zeit. Aktuell haben wir natürlich Stereotype durch Medien vorgelebt, die positiv besetzt sind. Das sind wahrscheinlich dann hübsche, schlanke, tolle Menschen, die halt vorwiegend positiv besetzten Kontexten vorkommen.
Auch erfolgreich. Also wenn ihr das Ganze schaffen, dann müsst ihr eine Mühe geben. Das ist ja die Erzählung. Also wenn ihr, Jungs, wenn ihr euch Mühe gebt, schafft ihr es auch. Das hat nichts mit den Strukturen zu tun oder mit den äußeren Umständen. Ihr müsst es selber nur wollen. Und dann wiederhole ich das immer wieder. Junge, du wirst ein erfolgreicher Grafiker, wenn du es nur willst. Wenn du musst es nur wollen. Du musst kämpfen. Und du musst da mehr ins... Oder? Das ist eine herrliche Erzählung. So,
der Zauber der Wahrheit,
der da wirkt. Der Zauber der Wahrheit, der wirkt. Du kannst es schaffen. Kai, du kannst es schaffen. Stefan, du kannst es schaffen. Gebt euch doch mal Mühe. So, was ist denn das für eine Lampe? Ist es eine Zauberlampe, die da bei der Zauber der Erfüllung...
Der Weihrauch.
Also, ach, der Weihrauch.
Genau.
Interessant.
Der hat genau, die Bezüge bei dem Bild sind zum Beispiel ja auch eher in so eine kirchliche Priesterrichtung, ohne Religion nahtreten zu wollen. Und die Anlehnung da ist zum Beispiel, die kommt von dem sogenannten Halo-Effekt, beziehungsweise dem Halo-Effekt oder dem Heiligenschein-Effekt. Und das Gegenteil davon ist der Teufelseffekt. Und das bedeutet quasi, dass wenn man zum Beispiel positive Assoziationen zu einer Gruppe von Menschen hat oder zu jemandem, der einer gewissen Gruppe unter gewissen Umständen angehört, dass man diese Assoziation auch auf den Menschen selber bringt. Das ist so ein typisches Phänomen, was zum Beispiel bei Tagesthemensprechern wirkt, wo man natürlich dann ein konsistentes Auftreten hat und eine konsistente Sprache und ach, der ist sympathisch und ja, der...
Schöne, tiefe Stimme ist
genau
die Wahrheit.
Und im Negativen natürlich dann auch, wenn man gewisse negative Erfahrungen mit Einzelpersonen hat, die gewisse Merkmale, zum Beispiel eine scheinbare Zugehörigkeit zu einer Gruppe oder ein gewisses Auftreten haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man einer anderen Person, die ähnliche Merkmale hat, schon vorhergehend mit Ressentiments oder mit Vorurteilen...
Und dann ist man überrascht, positiv überrascht, weil...
Wenn man sich die Zeit nimmt, beziehungsweise sich Gelegenheiten ergeben, das zu ändern. Nun ist es leider aber so, gerade in digitalen Netzwerken, dass ja alles kurzlebig ist und es ist die Zeit, erstens Personen tiefer kennenzulernen, geschweige denn eine Recherche zu den Personen zu machen.
Nochmal, Stefan, du hast jetzt mit der Kirche das so weggesprochen, du darfst ja mit der Religion nicht zu nahe treten, das ist natürlich klar, aber die Institution Kirche ist ja an sich auch ein Unterdrückungs- und Machtinstrument. Und das ist ja, Kai, du hast gesagt, du hast als Lehrer gearbeitet. Die Idee ist ja aus der Kirche entlehnt. Da ist vorne derjenige, der predigt und da sitzen die Schäflein, die dann beschult oder... das ist ja das Grundprinzip, was jetzt immer noch da ist von Bildung, von Schule. In dem formalen Bildungssystem, dass da vorne einer steht, der predigt, ist ja im Grunde letztlich auch ein Machtinstrument und Weihrauch gut war zur Hygiene, aber hat uns ja auch natürlich ein schönes Gefühl gemacht. Muss man nicht auch über diese Institutionen reden, wie Kirche, Schule, Bildungseinrichtungen, über die Strukturen, die ja auch mit uns was gemacht haben oder immer noch machen?
Natürlich, wir sind in einer demokratischen Gesellschaft, wir müssen auch über Medien reden. Ne? Also alles, was quasi öffentlich wirkt, sollte nicht frei von Kritik sein. Also Werbung. Das ist eine Werbung, genau. Also auch wir jetzt, alle, die uns jetzt zuhören, wenn ihr damit nicht d'accord seid, was wir hier sagen, könnt ihr natürlich gerne Kritik äußern. Also das ist natürlich komplett okay.
Ja, die finden uns nur doof.
Ach, na, das ist auch okay. Aber solange sie uns nicht beleidigen, bin ich gerne zur Diskussion bereit.
Oh Mensch, es ist doch manchmal so herrlich, jemanden zu beleidigen. Und dann, wenn man sich, also immer die besten Freunde beleidigen sich gegenseitig und sagen, oh, und man weiß.
Naja, ist doch immer alles kontextabhängig, ne? Wenn du jetzt mit deinen Fußballfreunden dann natürlich eine gute Zeit hast, indem ihr euch ein paar coole Männer.
Du bist zu ein
Blut, hab ich, Mann. Das ja, siehst du so aus, deswegen habe ich jetzt
du hast mich beleidigt, jetzt auch also richtig hart beleidigt. Du, dass du davon ausgehst, dass ich einen Fußballfreunde habe. Es ist hart, hammerhart, wirklich. Wollen wir Kai rausschmeißen, weil der gehört nicht mehr zu unserer Gruppe.
So, ja, nee. Fußball, also das Thema Fußball generell hier anzuklagen, das geht gar nicht.
Also, und dann,
liebe Grüße an alle Fußballfans.
Und dann werden wir ihn aus der Gruppe ausschließen, wir haben ihn beschämt, weil er eben das so, so funktioniert das.
Genau, ne? wir schließen ihn aus dem Diskurs aus, geben ihm keine Möglichkeit mehr, sich zu äußern, er kann sich dann da zwei Scheiben weiter artikulieren, wir gucken da einfach nicht hin und genau, das wäre im Endeffekt genau das Falsche. Aber je nachdem, wie sich eine Person behält, und das ist auch ein Zauber, der nicht unbedingt zu finden ist, aber der auf jeden Fall auch eine oder eine Gegenmaßnahme, die beschrieben wird. Manchmal gibt es natürlich Situationen, wo sich gerade im digitalen Raum Personen so verhalten, dass man auch mit den ganzen Zaubersprüchen oder Gegenmitteln nicht weiterkommt. Ja. Und dann kann das natürlich eine Maßnahme sein, den Leuten zu sagen, bitte verlass den Raum, den digitalen Raum, weil du zum Beispiel mit deiner spaltenden Kommunikation hier jeden ansteckst und niemand mehr irgendwie einen klaren Gedanken haben kann, ohne gleich an eine Beleidigung zu denken. Und das kann natürlich ein Mittel sein, was gerade in, und da richtet sich das Hexheft ja auch dran, in digitalen Räumen selten oder nicht zumindest von denen genutzt wird, die dafür verantwortlich sind, nämlich zum Beispiel in Kommentarspalten einfach auch zu löschen oder zu gucken, was steht da drin.
Das heißt, die Kommunikation manchmal zu beenden, wenn ich merke, das ist toxisch, ich bin nur noch runtergezogen, mir tut es nicht gut, Kommunikation zu beenden, aufzuhören und mal Schluss zu machen.
Ja, einmal aus der Selbstperspektive natürlich, wie du es erzählt hast, aber natürlich auch, wenn ich eine Verantwortung für eine Gruppe habe, sind wir wieder bei einer Lehrkraft von mir aus oder Leuten, die in öffentlichen Situationen quasi steuern können, weil sie die Möglichkeit zu haben. Wenn ich natürlich in der Schulklasse jetzt jemanden habe, der mich mit, der die ganze Gruppe mit destruktivem Kram füllen würde, dann kann ich natürlich auch, muss ich jetzt nicht in die Diskussion einsteigen, dann kann ich auch quasi da moderieren und einfach die Bühne, dem Menschen die Bühne entziehen. Aber das ist immer die Frage, in welchen Kontexten sind wir unterwegs? Das muss man Leute schützen, muss ich mich schützen? Ne? Oder bei der Familienfeier, wenn vielleicht der Onkel kommt und komische Sachen erzählt, muss ich ja den Onkel nicht gleich rausschmeißen, wäre vielleicht ein bisschen schade für die Familie. Aber man kann ja vielleicht auch trotzdem klare Regeln aufzeigen und sagen, hier, wir haben dich gern, ist auch schön, dass du da bist, aber vielleicht lass mal Thema A und Thema B heute mal weg.
Ah, das weglassen, ne? Das ist die Einigung, weglassen.
Muss auch natürlich auch hinkriegen, aber das ist dann so ein Ding. Ne?
Sind wir da in einem neuen Aushandlungsprozess gesellschaftlich? Kann das sein? Also ich habe das Gefühl, dass durch diese diverse Kommunikation, dass die Grenzen verschwimmen zwischen privater, öffentlicher, dem öffentlichen Raum, dass da ein neuer Aushandlungsprozess im Gange ist, wo viele Menschen noch verunsichert sind. Und wir müssen das aushalten und immer wieder sagen, wir müssen neue Regeln finden. Oder sind die immer fluide?
Ja, zumal gerade in digitalen Medien ja nicht jedes Medium für alle da ist. Also man kann ja mal überlegen, wer ist alles auf TikTok, wer ist alles auf Facebook, wer ist alles auf Instagram. Also meine Großmutter finde ich dort nicht und genauso wenig bin ich dann auf gewissen Netzwerken, wo Kinder und Jugendliche unterwegs sind und gewisse Verhaltensstrategien und Kommunikationsstrategien, die übrigens ja auch nicht von einer demokratischen Instanz entschieden werden. Das sind ja auch Unternehmen, die da gewisse Profit und gewisse Interessen dahinter haben.
Die Algorithmen spielen auch eine Rolle.
Genau. Und Prozesse, die teilweise nicht durchsichtig sind und gewisse Gebaren und gewisse Strategien, wie zum Beispiel das Blockieren oder das Melden, das kann einer Gruppe von Personen geläufig als Mittel sein. Genauso auch das Vermeiden von Diskussionen im Familienkontext und einer anderen Gruppe wiederum oder einer anderen Person mitnimmt, die den Zugang nicht haben. Die können da natürlich komplett nicht mit umgehen. Und schon alleine das sorgt dafür, dass es unterschiedliche Kommunikationsgebaren und unterschiedlichen Umgang mit Konflikten gibt. Und dann ist das, glaube ich, auch, das ist so ein bisschen meine Erfahrung bei der Heute- und Früher-Diskussion, der digitale Raum und die Kommunikation im digitalen Raum hat ja jetzt nicht unbedingt analoge Kommunikation in der reellen Welt bei Familienfeiern oder so ersetzt, es sei denn, sitzen alle mit dem Smartphone da. Und da gibt es natürlich noch genauso die Konflikte, die man früher schon erlebt hatte, dass auch über gewisse Themen gestritten und diskutiert wird und dass man auch bei gewissen Sachen sagt, da redet man jetzt nicht drüber oder ich habe keinen Bock mehr mit dir zu reden, ich quatsch mit jemand anders oder sowas. Das sind ja, das gab es früher schon, das gibt es heute schon, aber gerade im digitalen Raum, wo Meinungsbildung stattfindet, wo extrem viel Kommunikation betrieben wird, aber auch viel Personen Informationen wahrnehmen, ohne die vielleicht bewusst selber zu senden oder zu empfangen, sondern einfach zum Beispiel durch Werbung oder durch das Lesen von anderen Kommentaren.
Ich finde es extrem anstrengend, Kai. Was mache ich mir, wenn ich manchmal habe ich keine Kraft mehr und dann
Oh. Ja gut, wenn du keine Kraft, da sind wir wieder beim Selbst. Also ganz vorne weg kommt erstmal der Blick auf sich selbst. Ne? Das ist ja immer so ein Ding, was man natürlich auch in allen Kontexten sagt. Also wenn es mir nicht gut tut, sollte ich jetzt mich nicht mit dieser Kommunikation auseinandersetzen. Also ne, das ist natürlich auch eine Sache, das habe ich ja auch in den Jahren, in diesen anderthalb, zwei Jahren, die ich da auch in den Kommentarspalten unterwegs war, das habe ich ja nicht jeden Tag voller Kraft gemacht. Das habe ich vielleicht ein, zwei Mal die Woche gemacht, wenn ich auch mich gestärkt und gut gefühlt habe. Aber das Wichtige ist einfach, dass wir allgemein in der Medienpädagogik und auch Stefan und ich mit diesem Heft versuchen, Zivilgesellschaft zu stärken. Denn es ist im digitalen Raum nichts anderes wie im analogen Raum. Wenn ich in der Straßenbahn bin und sehe, wie jemand anderen vielleicht toxisch angeht, beleidigt, fertig macht, runter macht, dann sollte die Zivilgesellschaft in dieser Straßenbahn aufstehen und Stellung beziehen. Das wäre ganz nett. Ob es passiert, ist immer eine Frage, aber das wäre ganz gut. Nichts anderes ist im digitalen Raum. Ne? Wenn ich jetzt sehe, dass irgendwie da Menschen in den Kommentarspalten oder auch bei YouTube irgendwelche Sachen verbreiten, die schwierig sind oder antidemokratisch sind oder unserer Gesellschaft vielleicht auch unserer Gesellschaft nicht gut tun, dann oder auch unabhängig davon wäre es trotzdem gut, wenn ich eine andere Meinung habe, diese Kunst zu tun, auf eine sachlich, konstruktive, nette, wertschätzende Art, um halt auch ein diverses Spektrum an Meinungen offen zu machen. Und Leute lesen, also viele Leute im digitalen Raum sind auch passiv. Die lesen nur, die lassen sich beeinflussen. Und umso schöner wäre es doch, wenn es ein diverses Meinungsbild gibt und die Leute sich quasi eine Meinung abwägen können, als wenn sie nur eine Meinung, die sehr aggressiv vorgetragen wird, wiederholen. Wie der Wahrheitseffekt und sich davon beeinflussen lassen. Also die Zivilgesellschaft sollte gerne auch im digitalen Raum Stellung beziehen, auf sachlich normale Weise.
Das ist ja soweit klar, aber wenn es oftmals kommt es ja mit dem moralischen Zeigefinger. Wir, also die Medienpädagogen, die Medienleute sind ja auch nicht davon gefeit, sagen, wir haben es ja hier, wir bei Radio Frei, wir wissen ja Bescheid, wir sind die Checker und Auskenner, dass man so schnell in so eine moralische Überlegenheitshaltung reinkommt
ja
und dann
genau
versucht, Leute zu belehren. Und da kommt ja dann dieser sogenannte Trotzeffekt, dass er, ich lasse mich doch von dir nicht belehren, wie ich zu leben, wie ich zu reden, wie ich zu was ich zu tun habe, verstärkt oder verschärft auch die Kommunikationsschwierigkeiten.
Oder? Na klar, also es geht ja nicht um eine du sagst so, ich sag so, so fertig. Dann haben wir uns natürlich beide mal unseren Standpunkt gesagt und dann können wir wieder aus dem Weg gehen. Also das Heft ist ja auch im Kontext des Projektes Faktenforschen mit entstanden und noch so ein e.V., der sich ja auch dieser ganzen Sache widmet, wurde auch von der Stadt Erfurt gefördert. Also wir haben ja auch einen zivilgesellschaftlichen Auftrag irgendwie mit allen Beteiligten, die da irgendwie mitreden. Und das Ding ist, es gibt Möglichkeiten und das ist wieder aber eine Sache, wo ich mich selbst zurücknehmen muss. Bei Faktenforschen haben wir immer, also da war ich auch mit Täter, mit dem pädagogischer, eine Ingrid Brodnik aus Wien, die macht das, sie hat ein super Buch geschrieben, wie man mit einer Familie mit Verschwörungsmythen und Fake News umgeht. Und es geht erstmal nicht darum, wenn jetzt jemand mir mit schwierigen Inhalten kommt, jemand sagt mir, die Erde ist flach von mir aus, dass ich nicht erstmal sage, haha, du Nussi, guck mal, hier ist der Globus, sondern das ist natürlich Quatsch, sondern dann erstmal mich komplett zurücknehme, sind wir bei einer sehr großen Herausforderung, sehr große Hürde und sage, ach, das ist ja krass, wo hast denn du das her oder wie kommst denn du dazu, zu dieser Information? Und dann aber auch nicht mit dieser moralischen Überlegenheit, sondern dann wirklich interessiert, so gut wie möglich interessiert nachzufragen, zu begleiten, vielleicht so gemeinsam auch Informationen zu recherchieren. Und wenn das Ding ist, und das ist auch wieder ganz einfache Grundkommunikation, wenn sich eine Person gehört fühlt, ist sie auch eher bereit, mir zuzuhören. Mhm. Das heißt, wenn, und wir reden ja hier dann von Personen, die gesellschaftlich eher eine nicht so angesehene Meinung haben, nämlich die Erde ist flach, wird jetzt der Großteil der Gesellschaft nicht befürworten und deswegen wollen die ja auch erstmal, weil ich, wenn ich sage, die Erde ist rund, brauche ich keine Bühne. Ich habe ganz viele Leute, die mir das bestätigen. Diese Leute brauchen ja erstmal eine Bühne.
Das ist ein relativ einfaches Beispiel, aber wenn es dann in diese Grauzonen geht, wo man sagt, das weiß ich jetzt aber auch nicht genau, ich versuche mir wissenschaftliche Erkenntnisse reinzuziehen, es gibt hier, ist es noch nicht ganz klar, also mit flacher Erde und runter, okay, das ist relativ einfach, aber wenn es in Grauzonen kommt, wird es doch schwieriger, oder?
Es ist auch, wenn du einen Menschen hast, der sehr, sehr, sehr stark an die Theorie glaubt, dass die Erde flach ist, ist es genauso schwierig, weil ja. du natürlich jemanden hast, der sehr gefestigt ist in seiner Meinung. Ist immer die Frage, wie gefestigt sind diese Menschen? Und das heißt ja auch nicht, dass man mit diesen Strategien der Kommunikation oder mit diesem Hexheft jetzt die ganze Welt rettet und Leute aus ihren extremen Ansichten und Meinungen herausholt. Das ist ja, wäre naiv. Aber zu sagen, okay, es gibt natürlich Möglichkeiten, und wenn ich jemanden wertschätzend zuhöre oder wenn ich jemanden auch wertschätzend sage, hier pass mal auf, die Kommunikation, wie du sie führst, gefällt mir nicht, dann wird diese Person eher bereit sein, auch sich auf eine konstruktive Art und Weise mit mir auszutauschen, als wenn wir uns hier so anfeinden und so.
Sind wir in einem Kulturkampf drin? Weil das ist ja die Erzählung auch, wir sind in einem klaren Kulturkampf, fast in einem Krieg. Klingt auch barbarisch, oder?
Ja, ich würde glauben, also wenn, dann wäre es ja ein Krieg mit jedem. Es gibt natürlich krasse Grenzen und krasse Meinungsfronten und dann gibt es eher Graubereiche, wie du sagst, wo man sagt, okay, man ist selber nicht so sattelfest oder hat sich noch keine abschließende Meinung gebildet.
Was ja auch legitim ist,
genau. Das
weiß ich jetzt auch noch nicht.
Also was Kai beschrieben hat, macht es natürlich schwer. Das ist leider auch die grundlegende Message an dem Thema, ist halt, es gibt keine super einfache Lösung, die man einfach immer und immer wieder anwendet. Genauso wie die Zauber an sich ja auch immer und immer wieder angewandt werden und vielen auch bekannt sein werden, nicht nur aus dem eigenen Sprachgebrauch, sondern zum Beispiel aus Mechanismen der Werbung. Und man kann bei vielen Bereichen auch nicht überall und bei allen Gelegenheiten eine super differenzierte Auseinandersetzung führen. Aber grundlegend ist, glaube ich, wichtig zu wissen, dass man gewisse Mechanismen, und das war auch uns wichtig, erkennt, sich selber ein bisschen ermächtigt, damit umzugehen, das für sich einzuordnen und vor allen Dingen auch bei sich selber. Und das ist, glaube ich, der erste Schritt, wo wir alle anfangen können, nach diesen Zaubern zu suchen oder nach diesen Praktiken, die man vielleicht unbewusst oder in einer falschen Situation bewusst macht, um zum Beispiel auf einer sachlicheren Ebene oder auf einer wertvolleren Ebene diskutieren zu können. Und inhaltlich ist dann natürlich immer noch viel zu klären. Genauso müsste man die Zauber ja allen vermitteln oder allen erklären können. Mhm. Aber zum Beispiel, wenn man den Nesti-Effekt kennt, kann man jemand anders darauf hinweisen, was ja auch wiederum das Gegenmittel zum Nesti-Effekt ist, und ihn informieren und sagen, hey, du spaltest mit deiner Kommunikation, du beleidigst Leute, und darauf hinweisen. Und dann kann es durchaus auch passieren, dass den Leuten das erstmal bewusst wird. Und dass man zum Beispiel auch in einer familiären Diskussion oder in einer hitzigen Debatte unter Freunden auf einmal feststellt, ah, stimmt, das mache ich die ganze Zeit falsch. Oder ja, da habe ich einen persönlichen Hintergrund, weswegen mich das triggert, wie du vorhin gesagt hast. Das kann natürlich auch wertvoll und wichtig sein bei so einer Sache.
Wertvoll und wichtig ist dieses Heft, nicht nur, weil es gut riecht und weil es wunderbare Illustrationen hat von Stefan Kowalczyk. Ist es farblich? Was ist denn das? Ist das so ein Zauberfabelwesen oder was? Ich kann es nicht einordnen.
Bezieht sich auf einen Zauber, den wir auch haben. Es geht ja auch um digitale Kommunikationsstrategien beziehungsweise Zaubern im digitalen Raum und dunkle Kommunikationstechniken. Und da gibt es natürlich auch nicht nur inhaltliche Komponenten, sondern auch technische Komponenten und zum Beispiel die Bots. Also quasi in Kommentarspalten sind nicht unbedingt alle echt und es gibt auch gewisse gesteuerte Einheiten oder gewisse Algorithmen, die darauf programmiert sind, auf gewisse Inhalte zu reagieren.
Zum Beispiel so Sprachfragmente, ich habe so Textbaustellen, habe ich das Gefühl, dass die da reingeballert werden. Ich merke das manchmal, dass sich so Sachen wiederholen.
Genau, und das hat den Effekt, dass zum einen man oberflächlich denkt, oh, da haben aber viele die Meinung. In Wirklichkeit ist dann ein Algorithmus dahinter oder einer hat viele Botschaften programmiert und gesendet. Und zum anderen kann man natürlich damit auch auf Inhalte im Netz reagieren und sozusagen auch eine Meinungsmehrheit erzeugen, obwohl eigentlich gar keine da ist, und zum Beispiel Lesende dazu bringen zu sagen, ja, wenn das so viele denken, dann müsste ich vielleicht auch mal über meine Meinung nachdenken.
Da ist doch bestimmt was dran, ne?
Genau, und in Bezug auf diesen technischen Mechanismus haben wir das Cover zusammen mit Michael Schinkhütte, der die Grafik, also den Satz gemacht hat, mit künstlicher Intelligenz verfeinert, beziehungsweise haben einfach die einzelnen Grafiken aus dem Heft
sehr gut aus.
Mal durch ein Programm für künstliche Intelligenz jagen lassen und gewisse Begriffe um den Zauber rum damit kombiniert. Und im Endeffekt sind das ja Mechanismen, die aus dem Internet, aus riesengroßen Bilddatenbanken neue Bilder erstellen und komponieren und damit was komplett Neues erzeugen. Und mit kleinen Anpassungen hat das dann dazu getaugt, dass wir gesagt haben, das ist das Hexheft in Bildform.
Das ist das Hexheft in Bildform. Lieber Kai, danke, dass du mir das zugeschickt hast. Wo kann ich das denn, wenn ich jetzt, gucke ich mir mal an, was die Vögel da erzählt haben. Wo finde ich denn dieses Heft analog?
Das ist eine sehr gute Frage, lieber Carsten. Aktuell haben wir eine recht kleine Auflage, mit der ersten Finanzierung drucken können und schicken das quasi gerade bundesweit auch an medienpädagogische Institutionen und auch an Verlage und sowas, mit der Hoffnung, dass es vielleicht auch irgendwann eine Weiterfinanzierung gibt, um das größer rauszubringen. Aktuell muss man quasi Kontakt mit uns aufnehmen, um es zu kriegen. Ich überlege tatsächlich einen Schwung in die Sonderausgabe zu legen. Wer die es nicht kennt, das ist neben dem Clara Grün in der bei der Predigerkirche. Ein ganz toller Laden, können wir mal hingehen. Und dass man
Radio Frei, man kann es bei Radio Frei hinlegen.
Bei Radio Frei kann man es auch hinlegen. Das gibt es doch gar nicht. Das ist so eine tolle Idee.
Das Gute liegt so nah.
Genau, aber ihr könnt uns natürlich auch einfach über den Noch Sohn e.V., also NOCH Sohn e.V., bei Instagram schreiben oder info@nochsohnverein.de und dann kriegt ihr das von mir auch zugesendet, wenn ihr jetzt sagt, aber ich bin A, gehfaul und B, wohne ich in Weimar, dann kriegt ihr das natürlich auch gerne per Post. Schreibt uns einfach, ich sende euch das zu.
Handarbeit. Und Kontakt über Radio Frei. Ganz hervorragend. Ich bedanke mich bei Stefan Kowalczyk, der die Grafiken erstellt hat und gemacht hat, und bei Kai Albrecht, der für die Inhalte zuständig ist. Hexheft ab sofort nicht im Handel erhältlich.
Danke Richtig. Euch. Und dafür aber auch für 0 Euro.
Im gut sortierten Bahnhofskiosk nicht zu finden.
Tschüss, schönen Tag. Ciao.
Tschüss. Danke. Tschüss.